Die wertkonservativen Leute in Deutschland fühlen sich vollkommen heimatlos. Inzwischen sind alle etablierten Parteien in Deutschland links-grün, muss man leider so sagen. Im Grunde genommen, unsere gesamten Probleme, die wir haben in Deutschland und auch in der EU, sind zu 95% hausgemacht. Wenn ich diese Dinge offen anspreche, dann haben die Leute teilweise Tränen in den Augen und kommen nach der Show zu mir hin und sagen, wir fühlen uns fremd im eigenen Land. Der Mann ist eigentlich ein wirtschaftsliberaler Typ. Er hat sehr genau verstanden, wie eigentlich eine Gesellschaft volkswirtschaftlich aufgestellt sein müsste, um erfolgreich zu sein. Was er jetzt macht, ist das genaue Gegenteil. Wir sind von einer Wissensgesellschaft zu einer Besserwissergesellschaft geworden. Wir maßen uns an, der gesamten Welt zu erklären, wie der Laden zu laufen hat. Und gleichzeitig versagen wir bei so vielen Dingen. Ich war neulich in Dresden, da ist ja vor 1,5 Jahren diese Carola-Brücke eingestürzt, die liegt da immer noch.
Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich an einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freue ich mich, dass Sie mit dem Comedian und Kabarettisten Vince Ebert zu tun haben. Vince Ebert ist Ihnen vielleicht bekannt aus der ARD. Dort präsentierte er jahrelang, also mehr als ein Jahrzehnt lang, die Sendung Wissen vor 8 Werbstadt, weil er vor allem auch, und das möchte ich besonders betonen, nicht nur Comedian ist, sondern eben auch Physiker. Vince Ebert studierte Physik, hat da sozusagen einen wissenschaftlichen Hintergrund und publiziert ein Buch nach dem anderen. Aktuell von ihm erschienen, What the Fuck Deutschland, schreibt er da, warum unsere Gefühle den Verstand verloren haben. Ja, Vince Ebert, vielen herzlichen Dank, dass Sie da sich die Zeit nehmen für uns. Vielleicht gleich zu Beginn. Was meinen Sie mit diesem Titel, mit diesem Buch? Was ist da die Kernbotschaft von Ihnen?
Also, What the Fuck Deutschland ist natürlich sehr provokant formuliert, aber es ist tatsächlich die Stimmung, die gerade in Deutschland herrscht. Also, viele merken inzwischen, dass seit einigen Jahren der ökonomische Abstieg auf einmal da ist. Es werden Meinungsfreiheit unterdrückt oder teilweise eingeschränkt. Migrationsdebatten werden tabuisiert an den Universitäten, werden biologische Tatsachen, dass es eben zwei Geschlechter gibt, relativiert, teilweise offen negiert. Das heißt also, alles, was, ich sage jetzt mal, unsere westliche aufgeklärte Gesellschaft ausgemacht hat, evidenzbasiertes Denken, Rationalität, aber eben auch Humanismus, Sozialstaat, all das wird gerade in Deutschland abgewickelt und wir erleben so einen Rückfall in voraufklärerische Zeiten.
Was hat bei Ihnen das Fass zum Überlaufen gebracht? Wo haben Sie sich das erste Mal gedacht, what the fuck, haben sich dann hingesetzt und eben ein Buch geschrieben über diese Lage, die Sie jetzt beschrieben haben?
Also das Ganze hat sich ja schon sehr, sehr früh angekündigt. Also 2011, als Fukushima war, hat ja Frau Merkel in einer Nacht-und-Nebel-Aktion eigentlich angekündigt, so jetzt schalten wir die Kernkraftwerke ab, weil so ein Tsunami natürlich auch über den Bodensee nach Deutschland kommen kann. Und schon damals habe ich einen relativ langen Artikel damals für die Welt geschrieben, dass uns das auf der einen Seite energiepolitisch, wirtschaftspolitisch in eine ziemlich prekäre Situation bringen kann, was inzwischen ja auch passiert ist. Also die Energiepreise sind durch diese deutsche Energiewende so hoch wie nie zuvor. Aber, und ich glaube, das war das wesentlich Entscheidendere, dass Frau Merkel ab diesem Zeitpunkt angefangen hat, den Kern der relativ konservativen CDU komplett auszuhöhlen. Also man ist ab diesem Zeitpunkt ist die CDU, die ja immer dieses konservative Korrektiv in Deutschland war, nach links und nach grün gerückt. Inzwischen sind alle etablierten Parteien in Deutschland linksgrün, muss man leider so sagen. Und dadurch hat sie die Flanke aufgemacht für die AfD, die dadurch mittlerweile, glaube ich, bei 26% liegt in Deutschland. Es gibt die Brandmauer, also man möchte eigentlich mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Und die Konservativen, die Liberalen, die wertkonservativen Leute in Deutschland fühlen sich inzwischen vollkommen heimatlos.
Das ist vielleicht mal, wir gehen natürlich selbstverständlich auf all diese Themen noch ein, die Sie eben beschrieben haben. Können Sie mal Ihre subjektive Gefühlslage schildern? Sind Sie auch dieser Meinung, dass Sie heimatlos sind, wie Sie sagen? Sind Sie verzweifelt? Sind Sie frustriert? Sind Sie verärgert? Wie ist Ihre aktuelle Gefühlslage, wenn Sie an Deutschland denken?
Also ich glaube, wenn man das Buch liest, dann merkt man, dass es von einer tiefen Sorge rausgeschrieben ist. Also ich bin tatsächlich traurig. Ich bin teilweise fassungslos, wie wir dieses Land oder unsere Gesellschaft runterwirtschaften. Das ist ja nichts, was von außen auf uns eindringt. Natürlich kann man sagen, es gibt den Ukraine-Krieg, es gibt viele Diskussionen, es gibt Trump mit seinen Zöllen. Das stimmt ja alles. Wir haben einen Fachkräftemangel. Das sind alles natürlich Faktoren, die da sind. Aber die eigentliche Situation ist, dass im Grunde genommen unsere gesamten Probleme, die wir haben, in Deutschland und auch in der EU zu 95% hausgemacht. Wir wickeln alles ab und dadurch entsteht bei mir, also ich hänge ja nach wie vor noch, ich lebe zwar inzwischen in Österreich, weil ich mit einer Österreicherin verheiratet bin, aber ich bin natürlich 120 Tage im Jahr noch in Deutschland unterwegs, auf Tour, bei Unternehmensveranstaltungen. Und es tut mir wirklich weh. Es tut mir wirklich weh, wenn Sie an einem Hauptbahnhof in Deutschland ankommen und diese Verwahrlosung sehen, wenn Sie sehen, wie nichts mehr funktioniert, wenn Sie vor allem, ich merke das auch in meinen Shows, wenn ich diese Dinge offen anspreche, dann haben die Leute teilweise Tränen in den Augen und kommen nach der Show zu mir hin und sagen, wir fühlen uns fremd im eigenen Land, wir erkennen unser Land nicht mehr und das schmerzt wahnsinnig.
Sie haben jetzt mehrere Probleme genannt. Zum einen diese Migrationspolitik, die Willkommenskultur von Angela Merkel, von Kutschem haben Sie gesagt, die Energiepolitik, da gibt es aber vorher noch die Krise, die Euro-Krise, wo Deutschland auch zentral beteiligt war, auf der Problemlöserseite, sagen wir mal so. Gibt es eigentlich etwas, das in den letzten 10, 15, 20 Jahren irgendein Politikfeld, das in den letzten Jahren in Deutschland besser geworden ist?
Ich glaube nicht. Also ich schreibe im Buch ja auch relativ provokant, wir sind von einer Wissensgesellschaft zu einer Besserwissergesellschaft geworden. Also wir versuchen in Deutschland, die ganze Welt zu belehren. Also wir sagen den Israelis, wie sie sich im Gaza-Konflikt verhalten sollen. Wir erklären den Amerikanern, welchen Präsident sie hätten wählen müssen, wie Demokratie funktioniert. Wir erklären den Polen und den Ungarn, dass sie mehr Flüchtlinge aufnehmen müssen. Das heißt also, wir maßen uns an, der gesamten Welt zu erklären, wie der Laden zu laufen hat. Und gleichzeitig versagen wir bei so vielen Dingen, was wir in Deutschland eigentlich selbst in der Hand hätten. Wir brauchen 14 Jahre, um den Berliner Flughafen zu bauen. Ich war neulich in Dresden. Da ist ja vor 1,5 Jahren diese Carola-Brücke eingestürzt über die Elbe. Die liegt da immer noch. Diese Betonteile liegen da immer noch. Und man überlegt jetzt nächstes Jahr, dieses Ding abzutransportieren. Und die Bauzeit für eine neue Brücke beträgt 10 Jahre. Und wir wissen alle, 10 Jahre Bauzeit bedeutet im Grunde genommen 15 Jahre Bauzeit. Und die Elbe ist an diesem Punkt nicht besonders breit. Und ich mache ja auch internationale Vorträge für Unternehmen und Verbände. Und wenn da teilweise Leute, Manager oder Ingenieure aus dem südostasiatischen Raum dabei sind, die sagen, das gibt's doch nicht. Wir haben Deutschland, wir haben Europa immer bewundert für diesen Pragmatismus, für diese Hemdsärmlichkeit zu sagen, wir haben da ein Problem, wir gehen das an, wir lösen das. Und inzwischen erkennen und schütteln wir den Kopf über euch. Und wenn Sie eben mit Leuten aus diesen angeblichen Schwellenländern sprechen, dann sagen die, bei uns läuft mittlerweile vieles besser als bei euch in Deutschland. Und in Deutschland, und das ist auch das Beklemmende, haben viele immer noch nicht kapiert, wo wir stehen. Also wir leben gedanklich immer noch in dieser Zeit vor 20, 30 Jahren, als Deutschland noch Exportweltmeister war, als der Mauerfall passiert ist, als einfach noch diese große Euphorie und diese wirtschaftliche Stärke da war. In diesem Bewusstsein leben wir immer noch und erkennen oft nicht, dass wir inzwischen fast schon zweite Welt sind.
Wer oder was ist für diese Misswirtschaft, sage ich jetzt mal, auch politisch gesprochen, wer ist dafür verantwortlich? Wann hat dieser Abwärtstrend für Deutschland in Deutschland eingesetzt? Wo sehen Sie da dort und wer ist dafür verantwortlich?
Also natürlich ist der klassische Reflex zu sagen, Frau Merkel ist an allem schuld, Herr Habeck ist an allem schuld, Herr Scholz war an allem schuld. Das ist die halbe Wahrheit, finde ich. Also ich zitiere im Buch auch einen Artikel im Economist, vor 2 Jahren, glaube ich, rausgekommen, der mit Frau Merkel, mit ihrer ganzen Politik ja hart ins Gericht geht und sagt, das ist die Frau, die für den Abstieg verantwortlich war. Das ist mir ein bisschen zu billig, weil im Grunde genommen ist das Buch ein Weckruf an das liberale, wertkonservative Bürgertum. Ich sage jetzt mal, das sind parteiübergreifend 80% der Bevölkerung in Deutschland, die sich, wenn man sich mit denen unter 4 Augen unterhält, und zwar quer durch alle sozialen Schichten, vom einfachen Angestellten bis hin zum Topmanager, die einem unter 4 Augen sagen, das läuft falsch, das läuft falsch, das läuft falsch, die also in ihrer Analyse sehr, sehr klar sind, aber die immer den Mund gehalten haben über Jahrzehnte hinweg, die eigentlich alles, wenn es um unbequeme Themen ging, alles nach oben an die Politik wegdelegiert hat. Und das fliegt uns jetzt gerade auf die Füße. Das heißt also, Angela Merkel konnte natürlich ihre vielen, vielen Dinge so durchziehen, wie sie wollte, weil ganz, ganz viele Leute auch im Bundestag, auch in ihrer eigenen Partei, auch damals vom Koalitionspartner FDP, geschwiegen haben, dass sie gelassen haben. Und das ist eigentlich das Fatale, dass es mir viel zu einfach ist zu sagen, die ist schuld oder der ist schuld, sondern wir müssen uns eigentlich alle an die eigene Nase packen und sagen, wir haben eigentlich die Vernünftigen, die Besonnenen, haben vor Jahren schon die gesellschaftspolitische Debatte verlassen und haben dadurch den Narren die Kontrolle überlassen.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist das Kernproblem, das Grundproblem in Deutschland eigentlich selbstkritisch formuliert, dass man immer mehr Staat und weniger Freiheit überhaupt zugelassen hat.
Ja, auf jeden Fall. Also seit ich denken kann, überfrachten wir die Politik in Deutschland mit so hohen Erwartungen, dass sie im Grunde genommen nur scheitern kann. Und wenn sie das dann tut, dann sind wir enttäuscht und wenden uns dann einer anderen Partei zu, die uns dann wieder irgendwelche absurden Rundum-Sorglos-Pakete verspricht. Also die wahre Ursache für diese Krise liegt eben nicht an Frau Merkel, Herrn Habeck oder Herrn Scholz. Sie liegt an der jahrzehntelangen Weigerung von uns allen, Verantwortung für die eigene Lebensgestaltung übernehmen zu wollen. Das heißt, dieses Abwälzen von Eigenverantwortung, von Selbstbestimmung nach oben, an den Staat. Ich merke das ja auch in den Konzernstrukturen. Das sind teilweise hochqualifizierte Ingenieure, Führungskräfte, die top sind, die wirklich intelligent sind, klug sind, die eine hohe Expertise haben. Aber sobald es in die eigene Verantwortung geht, wird nach oben wegdelegiert. Und das ist ein großer Nachteil in dieser, ich sage jetzt mal, in dieser deutschen Angestellten- und Beamten- und Autoritätskultur, die uns jetzt auf die Füße fällt.
Das heißt für mich, die Schlussfolgerung lautet, weniger Staat, mehr Freiheit, mehr Eigenverantwortung oder aus Schweizer Perspektive formuliert, mehr Schweiz. Deutschland müsste mehr Schweiz wagen. Wäre das ein Konzept, das Sie sich, mit dem Sie sich arrangieren würden? Deutschland muss verschweizen, oder wie sehen Sie das?
Auf jeden Fall. Also ich schreibe im Buch ja auch lobend, ich erwähne lobend die Schweiz. Das kann ich jetzt mal so ganz schleimerisch sagen, weil ich natürlich auch die ein oder andere Veranstaltung in der Schweiz habe. Und wenn Sie die Staatsquote ansprechen, wir haben in Deutschland Staatsquote von 50%. Das ist im Grunde genommen nah am Sozialismus. Der einzige Wachstumsfaktor ist das Behördentum, ist der Staat, der wächst, die Produktivität sinkt. In der Schweiz haben sie, glaube ich, 30% Staatsquote. Das zeigt irgendwie, dass man mit einem relativ schlanken Staat ein erfolgreiches Land führen kann. Und es ist nicht nur die geringe Staatsquote in der Schweiz, die mich eigentlich immer begeistert hat, sondern es ist natürlich auch das politische System. Sie haben eine direkte Demokratie. Mir hat mal ein Schweizer Bundespolitiker, weiß nicht, wer es war, kann mich nicht mehr erinnern, aber das ist vor Jahren, da habe ich den mal in einer Talkshow kennengelernt und er hat gesagt, wir Politiker in der Schweiz haben überhaupt nicht so viel Macht über unser Volk von den ganzen Einflussmöglichkeiten, dass wir das Volk enttäuschen könnten. Das heißt also, weil jede kleine Entscheidung, Sie wissen das besser als ich, natürlich in einer Abstimmung dem Souverän überverantwortet wird. Und dadurch haltet ihr den Politikapparat relativ klein und relativ überschaubar. Und dadurch sind, glaube ich, auch die Schweizer, was demokratische Systeme, was die Akzeptanz von Demokratie angeht, wesentlich besser als wir Deutschen.
Glauben Sie, solche direkt demokratischen Elemente müssen jetzt nicht gerade gleich sein wie in der Schweiz, aber bei uns ist auch nicht alles gut, keine Sorge, wir haben auch unsere Probleme. Ja. Aber glauben Sie, solche direkt demokratischen Elemente wären in Deutschland umsetzbar, realistisch, vielleicht sogar gut?
Gut wären sie auf jeden Fall. Das Problem ist natürlich, dass das System aus sich selbst heraus nicht reformfähig ist. Also wir haben inzwischen so viele Strukturen geschaffen, nicht nur in der Parteipolitik, nicht nur, dass die Parteien eine wahnsinnig große Macht in Deutschland haben, sondern es ist ja im Grunde genommen auch eine Schattengesellschaft entstanden. Es werden wahnsinnig viel, zwar jetzt auch, ist ja auch, glaube ich, auch in der Schweiz angekommen, wir haben vor der Wahl gab es diese Diskussion über diese 551 Fragen an die NGOs. Wir haben einen unglaublich hohen NGO-Apparat, die von staatlichen Fördergeldern leben, die natürlich neben den Parteien eine riesige parteipolitische Aufgabe haben und dadurch auch Parteipolitik betreiben. Wir haben in Deutschland diesen sogenannten Marsch durch die Institutionen gehabt. Also vor 50 Jahren haben die Linken gesagt, wir haben zwar nicht die Kontrolle über die Wirtschaft, wir können das oft auch nicht wirtschaftlich denken, aber wir vernetzen uns jetzt. Wir gehen in die Bürokratie, wir gehen an die Universitäten, wir gehen in die Verwaltungen, wir gehen in das Justizwesen und treiben da eine Umwandlung unserer Gesellschaft voran. Und das ist ein riesengroßes Problem. Wir haben jetzt ja in Deutschland mit Merz eine de facto nach außen hin konservative Regierung. Aber wir sehen, Merz macht irgendeinen Vorstoß, wo 80% der Leute denken, wow, jetzt spricht er endlich mal Tacheles, kurz vor der Wahl, Migrationspolitik wird komplett verändert, wir drehen das um 180 Grad. Und alle im Land haben gedacht, okay, jetzt tut sich endlich mal was. Und wenn er dann an der Macht ist, zieht er wieder zurück, geht zwei Schritte zurück. Ich kann nicht beurteilen, ob er das macht, weil er zu feige ist oder ob diese Dominanz, diese linke Dominanz über die Verwaltungen, über das Justizwesen, über die Medienhäuser so stark sind, dass eigentlich eine konservative Regierung mehr oder weniger weiter linksgrüne Politik macht.
Wie würden Sie ihn als Person, als Menschen einschätzen? Hat er als Kanzler die Kraft, eben genau gegen diese Institutionen vorzugehen, den Staat zu entschlacken, wie beispielsweise eigentlich Javier Milei, der das macht in Argentinien, ja mehr oder weniger erfolgreich, wie wir jetzt sehen? Ist Merz der Mann, der Deutschland wieder auf die richtige Spur zurückbringt? Was glauben Sie da?
Ich glaube nicht. Ich glaube, er ist in seiner Analyse, ich kenne ihn persönlich nicht, insofern kann ich nicht beurteilen, ob er das, was er macht, aus Karrierismus, aus Opportunismus, aus Feigheit, aus einem Kalkül heraus macht. Da will ich mich auch gar nicht aus dem Fenster lehnen. Das sind Vermutungen. Ich sehe halt nur, dass er relativ zahnlos agiert, aus welchen Gründen auch immer. Ich kenne ihn so ein bisschen seit 20 Jahren, nicht privat oder persönlich, aber was er so, hat ja ganz auch ein wirklich ein tolles Buch über wirtschaftliche Freiheit geschrieben. Es ist, glaube ich, 20 Jahre alt. Der Mann ist eigentlich ein wirtschaftsliberaler Typ. Er hat sehr genau verstanden, wie eigentlich eine Gesellschaft volkswirtschaftlich aufgestellt sein müsste, um erfolgreich zu sein. Das, was er jetzt macht, ist das genaue Gegenteil. Und Sie haben Javier Milei erwähnt, der in Argentinien ja eigentlich einen phänomenalen Job macht. Nach 1,5 Jahren an der Macht hat der Argentinien, die ja wirklich über 80 Jahre lang durch kollektivistische Regierungen in die absolute Misswirtschaft regiert worden sind, der kriegt es innerhalb von 1,5 Jahren hin, die Inflation runterzudrücken, das Wirtschaftswachstum zu stärken und vor allem, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass er es schafft, gerade unter den Armen, unter den jungen Leuten, einen unfassbaren Zukunftsoptimismus zu entfachen. Also in Argentinien, die sind zwar durch diese große, lange Misswirtschaft, denen geht es immer noch deutlich schlechter als uns zum Beispiel in Deutschland. Aber die haben auf einmal wieder Zuversicht, die haben Optimismus, es geht voran. Die haben wieder Luft zum Atmen, weil Milei eigentlich genau das macht, was die Europäische Union, was Deutschland eigentlich bräuchte. Bürokratien knallhart abbauen, Ministerien knallhart abbauen, den Leuten wieder mehr Freiheit geben, mehr Eigenverantwortung. Und es ist eigentlich beschämend, wenn ein wirtschaftsliberaler Kanzler auf dem Papier wie Friedrich Merz zu Milei nichts Besseres zu sagen hat, als zu sagen, also das ist ja so ein Rechtspopulist und mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben, weil der macht im Grunde genommen genau das, was die Aufgabe von Merz wäre zu tun.
Gibt es in Deutschland irgendeinen Politiker, den Sie sehen, so wie dein Spitzenamt bekleiden, aber der eine Art Hoffnungsträger ist, der vielleicht sogar ein deutscher Milei sein könnte? Haben Sie einen Hoffnungsträger in Deutschland?
Ich glaube, es gibt, ich merke das ja immer wieder, wenn ich irgendwelche Veranstaltungen mache, da sitzt meistens ein Bundestagsabgeordneter vom Wahlkreis in der ersten Reihe oder man unterhält sich mit vielen Landespolitikern. Es gibt unfassbar gute Leute in der Politik. Ganz klar sehen, woran es liegt und woran es hakt. Wir haben also eigentlich auch in der Politik, und zwar sogar parteiübergreifend, ich kenne sogar Grüne in Deutschland, die sagen, aus der Kernenergie auszusteigen war ein Riesenfehler. Aber dieses politische System, das wir in Deutschland aufgebaut haben, das führt zu totalen Wir haben in der Politik ein totales Anreizproblem. Es ist ein dysfunktionales System, das irgendwann mal die guten Leute, die cleveren Leute, die unorthodox denken, so auf Linie trimmt, weil sie in diesem parteipolitischen Irrsinn, da gibt es ein paar Strippenzieher, die, und zwar auch in jeder Partei, die im Hintergrund die Parteilinie vorgeben. Und die allen, die eine frische Idee haben, die neue Sachen nach oben bringen wollen, denen wird ganz klar signalisiert, schon auf Landesebene und erst recht auf Bundesebene, wenn du da abweichst, dann kommst du durch dieses Listensystem, wir haben in Deutschland so ein Verhältniswahlrecht, dann kommst du in der nächsten Wahl in unserem Listensystem ganz nach hinten, wirst du von uns ganz nach hinten geschoben und hast dadurch keine Möglichkeit mehr, bei der nächsten Wahl in den Bundestag oder in den Landtag zu kommen. Mhm. Das heißt, damit hält man die klugen Leute innerhalb von einer Partei, und zwar in jeder Partei, so klein, dass die Parteien im Grunde genommen keine Lernkurve haben und kein Korrekturglied haben. Und das ist ein riesengroßes Problem. Ich schreibe es im Buch auch. Wir bräuchten in Deutschland eigentlich eine komplette Reform des Parteiensystems, des Wahlrechts. Diese Reformen wären sogar konform mit dem Grundgesetz. Aber auch das wollen natürlich die Parteien oder die Leute, die jetzt an der Spitze sind, nicht, weil sie sich ja nicht den eigenen Ast abschneiden wollen.
Das merkt man ja immer wieder auch bei dieser Brandmauer-Diskussion. Da merkt man auf Landesebene, auf kommunaler Ebene immer wieder, dass Leute ausscheren, die eben sagen, sie halten davon nicht wirklich viel. Es ist überhaupt nicht konstruktive, gute Politik. Und dann eben auf nationaler Ebene, da klappt das überhaupt nicht. Was halten Sie eigentlich von dieser Brandmauer-Debatte, von diesem Blockdenken, dass da die Politik befallen hat? Ist das ein großes Problem? Wie sehen Sie diese Brandmauer-Debatte?
Also die AfD ist ja im Grunde genommen ein Symptom. Ich habe es vorhin schon erzählt, die AfD, also wenn Merkel eine konservative Politik gemacht hätte oder die CDU, wenn die CDU bei ihren Werten geblieben wäre, dann wäre die AfD vielleicht bei 5%. Das heißt also, man hat durch diese, in dem Moment, in dem man diese konservative Flanke geöffnet hat, hat man natürlich die AfD groß gemacht. Das ist genauso wie mit Donald Trump auch. Donald Trump ist deswegen auch so groß geworden, weil die Demokraten in den USA eine vollkommen über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg, eine woke, linksgrüne, wunschdenkende Naivitätspolitik gemacht haben. Und das ist in Deutschland eben die AfD auch. Und jetzt aber zu sagen, inzwischen die neuen Wahlergebnisse sind ja draußen oder die Hochrechnungen, die Sonntagsfrage, die AfD liegt gerade bei 26%, ist die stärkste Partei, wenn morgen Wahlen wären. Und jetzt sagen die etablierten Parteien, die über Jahrzehnte hinweg im Grunde genommen gegen die Mehrheit der Bevölkerung Politik machen, ja, das sind die Bösen und alle, die die wählen, sind unmoralische Nazis. Und das ist so zynisch und das ist so absurd, dass man im Grunde 26% der Wähler in Deutschland in eine unmoralische, unethische Ecke stellt. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Wir reden ja in Deutschland immer von der Spaltung der Gesellschaft. Und diejenigen, die sich in den etablierten Parteien tummeln, die treiben meiner Meinung nach durch diese Diskussion, durch diese Diffamierung der Leute, die aus Verzweiflung teilweise AfD wählen, die treiben diese Spaltung eigentlich voran. Und das ist das Zynische und das ist das Traurige. Und dadurch löst man letztendlich keine Probleme.
Sie sagen, wenn die Union, die CDU vernünftige oder normale oder einfach nur parteibuchgetreue Politik machen würde, dann wäre die AfD vielleicht bei 5%. Nur sie macht es nicht, weswegen die AfD nun aufgestiegen ist. Würden Sie so weit gehen und sagen, ungeachtet, ob man also diese Partei gut findet oder nicht. Aber Deutschland, das System, die Politik braucht die AfD, um wachgerüttelt zu werden, um durchgeschüttelt zu werden, wie eine Art Chemotherapie für Deutschland, jetzt überspitzt formuliert, braucht Deutschland die AfD, um am Ende zu gesunden.
Also ich glaube, die AfD hat dieselben Probleme parteiintern wie jede andere Partei auch. Also da gibt's klassische wirtschaftsliberale Leute. Wenn Sie das Parteiprogramm der AfD durchlesen, dann finden Sie darin eigentlich nichts Demokratiefeindliches. Das Problem an der Sache ist, dass das Parteiprogramm der AfD von 2017 ist, als die AfD noch eine relativ wirtschaftsliberale Partei war. Und jetzt inzwischen gerade in den Ostverbänden sind da Leute auch drin, die tatsächlich einen so nationalistisch-völkischen Hintergrund haben. Also diese da kommen ganz dubiose Leute dann auch mit hoch. Ich glaube, es ist ein Fehler, diese Brandmauer zu errichten. Aber ich glaube, es ist ein großer Fehler von uns Deutschen, wieder mal zu glauben, dass, wenn die AfD an der Macht ist als Partei, würde sich alles grundlegend verändern und grundlegend verbessern. Also man legt auch da wieder viel zu viel Hoffnung und viel zu viel Verantwortung in die Hände von der Politik. Und mir geht es eigentlich darum, zu sagen, wir brauchen in großen Teilen eine Entpolitisierung. Wir müssen den Parteien weniger Macht geben. Wir brauchen eine Machtreduzierung der Parteien und wir müssen die Macht wieder zurück zum Souverän, zum Volk geben. Und das ist schwer möglich. Ich glaube, das ist fast unmöglich, dass wir diese Macht wieder zurückerlangen. Aber das ist mein Appell. Und dadurch müssen sich eben viele, viele, viele Leute erheben, müssen sagen, wir wollen uns nicht von Parteien dominieren lassen. Wir wollen nicht, dass die sämtliche Entscheidungen in unserem Leben für uns erledigen. Wir wollen wieder mehr Eigenverantwortung und mehr Selbstbestimmung.
Jetzt haben Sie gesagt, das ist interessant. Sie haben gesagt, diese Brandmauerpolitik, von der halten Sie eigentlich nichts, weil ja eben auch ein Großteil der Wähler so gar nicht repräsentiert wird, gar nicht zum Zug kommt, ja. Die Interessen gar nicht widerspiegelt werden in der Politik, in den Regierungen. Jetzt haben wir im Osten, haben wir da nahezu über 40% in gewissen Gegenden, Bundesländern auch schon fast. Was wäre, wenn jetzt diese Brandmauer fallen würde? Was würde anders werden? Was glauben Sie, was wären da Szenarien, die denkbar wären ohne diese Brandmauer für Deutschland?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber nicht, wie das in Deutschland einige so glauben, dass dann in 3 Wochen ein viertes Reich entstehen würde. Also diese Horrorszenarien finde ich ja immer so total hochgekocht. Ich bin kein Fan der AfD, ich sage es ganz ehrlich. Aber es gehört halt nun mal zu einem Demokrat. Also wenn sich jemand von seinem Land sagt, wir haben hier eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, in denen erlaubt, dass eine große Partei, die meisten Leute in diesem Land wählen, die komplett auszuschließen, dann ist es in letzter Konsequenz, geht ja gegen die eigene, den eigenen Vorsatz, freiheitlich-demokratisch zu sein. Entweder wir haben eine Demokratie, entweder wir berücksichtigen das Wählerverhalten oder wir berücksichtigen es nicht.
Das wurde ja sogar von der amerikanischen Seite wurde das moniert. An der Sicherheitskonferenz, J.D. Vance hat da erhebliche Probleme quasi angesprochen im Sinne der Meinungsfreiheit, hat auch die Brandmauer angesprochen, das geht dann gar nicht. Rubio hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sogar von einer verdeckten Tyrannei gesprochen in Deutschland, eben genau wegen diesem Verhalten gegenüber der AfD. Würden Sie so weit gehen oder ist das für Sie übertrieben?
Ich finde, Vance hat auf jeden Fall einen Punkt gehabt. Also ich habe die Rede mir angehört und ich musste bei vielen, vielen, vielen Sätzen nicken und sagen, da hat er einen Punkt. Aber da war natürlich in Deutschland auch wieder reflexhaft von den etablierten Leuten. Die haben sich natürlich in ihrem Selbstverständnis total angegriffen gefühlt und haben nicht in sich gehen und sich zu fragen, tun wir da das Richtige, sind wir da auf dem richtigen Weg oder hat er da einen Punkt bekommen? Und das meine ich eben, also diese Parteienlandschaft hat sich so in ihr Weltbild einzementiert, dass man im Grunde genommen ohne einen Gesichtsverlust nicht mehr rauskommt. Und deswegen agiert man immer weiter und agiert man immer mehr sich in die Sackgasse, anstatt einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, wir müssen unsere Strategie, unsere politische Richtung, unsere Öffnung vielleicht einer anderen Partei gegenüber grundsätzlich überdenken. Ja. Und vor allem, wir müssen eigentlich überdenken, was unser eigenes Volk von uns denkt. Also ich erlebe es in großen, großen Teilen der Bevölkerung, dass die allermeisten, und zwar auch parteiübergreifend, das Vertrauen in die Politik, in die Parteien komplett verloren haben. Und das ist ja für eine Demokratie fatal.
Ja, ich meine, aber man könnte noch weitergehen. Man könnte ja sagen, man kann Abstimmungs- oder Umfragen nehmen, wie man will, zu Sachlagen, die völlig beliebig sind. Aber eigentlich ist ja das Volk immer gegenteiliger Meinung zu dem, was die Regierung macht. Soweit drängt sich eigentlich, also mich interessiert. Würden Sie sagen, Deutschland ist noch eine Demokratie oder ist man da auf einem Weg, der nicht so gut ist?
Also der Weg ist nicht gut, ganz klar. Also wenn Sie die großen Probleme in diesem Land ansehen, Migrationspolitik, Energiepolitik, Klimapolitik, Bürokratie, das sind so die großen, großen Baustellen. Wenn Sie da Umfragen machen, dann würden wahrscheinlich 70-80% der Bevölkerung sich genau das Gegenteil wünschen, was seit Jahren in der Politik gemacht wird. Und zwar nicht nur in der linken, in der grünen Politik, sondern das, was auch die CDU jetzt macht, als eigentlich konservative Partei. Das ist für mich eigentlich nicht im Sinne einer Demokratie, wenn die Parteien nicht mehr den Willen des Volkes, und zwar in den grundsätzlichen Fragen, wir wissen das alle. Natürlich kann eine Partei nicht alle zwei Wochen eine Umfrage machen und sich dann in den großen Dingen ständig umbauen. Aber wenn die großen, großen Fragen und vor allem die großen Bereiche, die das Land nachweislich in den Ruin treibt, wenn die über Jahre und teilweise Jahrzehnte nicht mehr berücksichtigt werden durch eine Partei, entgegen dem, was die Mehrheit der Bevölkerung will, dann haben wir ein Demokratieproblem.
Ich will jetzt als Schweizer erst recht nicht diese historischen Parallelen ziehen, keine Vergleiche anstellen. Aber glauben Sie, es ist eine deutsche Eigenheit, dass man sich so ein bisschen dieses antidemokratische Fahrtwasser begeben kann, in einen Strudel kommt, wo man da quasi sich verirrt und verlauft. Glauben Sie, das ist eine deutsche Eigenheit? Glauben Sie, Deutschland ist besonders anfällig für genau solche antidemokratischen Tendenzen?
Ich glaube, dieser, was ich vorhin schon gesagt habe, dieser Angestellten-Beamtenstaat, ich duck mich weg, dieses Untertänige und diese Hoffnung, dass irgendjemand, der da stark ist und dass der all unsere Probleme löst. Mhm. Das hat uns in der Vergangenheit schon zweimal in ganz, ganz gruselige Verhältnisse gebracht. Und ich glaube, wir haben die Lehren, die wir aus der Nazi-Zeit und aus der DDR-Zeit gezogen haben, waren komplett die falschen. Wir haben in Deutschland gerade aus der Nazi-Zeit gelernt, wie Rechtsradikale aussehen. Das sind jetzt irgendwelche Neonazis mit Springerstiefeln und Glatze. Aber wir haben nicht die Lehre daraus gezogen, dass das große Problem, wieso wir Deutschen wie fast keine andere Nation oder eigentlich wie keine andere Nation in diese nationalsozialistischen Wahn geraten ist. Das gab es ja auch in Italien und in vielen anderen europäischen Ländern, diese Tendenzen. Aber wir Deutschen haben mit unserer deutschen Gründlichkeit dem Ganzen natürlich die Krone aufgesetzt, indem wir industriemäßig Konzentrationslager errichtet haben. Das ist ein vollkommener Irrsinn. Aus diesen Autoritätsgläubigen heraus. Wir wissen, dass es falsch ist, aber es muss halt gemacht werden. Also das ist, wenn Sie die Nürnberger Prozesse angucken und sich überlegen, wie da die Leute argumentieren, wie ein Eichmann argumentiert hat, dann war das so ein biederer Beamter, der gesagt hat, ja, es musste halt gemacht werden. Mhm. Und wir Deutschen erkennen auch heute noch nicht, dass Diktatur und totalitäre Strukturen nichts mit links oder rechts oder mit grün oder mit was auch immer zu tun hat, sondern dass es dieser Kult ist, irgendeiner Idee, sei sie noch so absurd, zu folgen und sich wegzuducken und halt zu machen, was halt gemacht werden muss. Und ich glaube, das haben wir nach wie vor nicht erkannt. Und deswegen neigen wir immer dazu, in die ein oder andere Richtung in so eine autokratische, totalitäre Gesellschaft abzugleiten.
Jetzt muss ich hier einen radikalen Bruch machen, sonst springen uns die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Fenster. Sie sind ja auch noch Comedian, Herr Ebert, Sie sind ja Kabarettist. Ja. Was freut eigentlich die Leute in Deutschland? Über was lachen die Menschen in Deutschland? Was nehmen Sie da wahr?
Also ich mache ja, das Buch ist ja im Grunde genommen entstanden aus meinem aktuellen Programm Winds of Change, mit dem ich nach wie vor auf Tour bin. Und das ist natürlich ein lustiges Programm. Ich rede über die Boomer-Zeit, ich rede über die Zeit in den 80er, 90er Jahren, in der es wirklich toll war, in Deutschland aufzuwachsen. Und dann vergleiche ich das natürlich mit den heutigen Jugendlichen und mit dieser woken Gesellschaft und was natürlich auch ein unglaubliches Humorpotenzial hat. Die Leute lachen sich natürlich tot. Das ist so ein bisschen auch, das Buch ist auch ein bisschen ein Boomer-Buch. Also in dieser tollen Zeit der 80er, 90er, 2000er Jahre, wo Deutschland ja weltoffen, cool und lustig war und selbst die Engländer, die Amerikaner haben gesagt, hey, ihr habt ja doch Humor, ihr könnt ja doch locker sein. Wir hatten die Love Parade. Also wir kennen natürlich alle diese Phänomene. Und es ist auch so, dass mir ganz viele Leute auf der Bühne recht geben, dass sie sagen, das ist super, dass sie das ansprechen. Wir hatten eine geile Zeit und das muss man auch mal sagen. Wir hatten wirklich diese Fähigkeit von uns Deutschen, um jetzt mal was Positives zu sagen, aus diesem Irrsinn des Nazitums und aus diesem kompletten Irrsinn, sich innerhalb von ein paar Jahrzehnten durch das Wirtschaftswunder, durch diese Öffnung, durch dieses Tolerante eigentlich zu einer coolen Gesellschaft zu entwickeln. Diese Veränderungsfähigkeit, die ist ja fast einzigartig in der Welt. Und ich glaube, auch das haben wir in uns. Also diese Fähigkeit zur Veränderung. Und es ist vielleicht schon der Zenit erreicht, dass viele Leute inzwischen so genervt sind und so bedrückt sind, dass sie sagen, ich lasse mich jetzt nicht mehr unterdrücken, ich sag, was ich denke. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Entwicklung. Und die erlebe ich auch in meinen Programmen, dass immer mehr Leute sagen, yes, genauso war es und genauso muss es wieder sein. Und das macht dann schon auch ein bisschen Hoffnung.
Ist eigentlich für Sie der beste deutsche Comedian, der lustigste Deutsche sozusagen? Er hat ja eine unglaubliche Geschichte. Harald Schmidt, Otto Walkes sind ja Riesengrößen. An wem orientieren Sie sich? Wer ist Ihr Vorbild, wenn es um Humor in Deutschland geht?
Ja, also ich glaube, die Alten, auch Gerhard Poll zum Beispiel, der, glaube ich, auch von der derzeitigen Entwicklung ziemlich genervt ist. Ich meine, wenn Sie sich erinnern, Gerhard Polt mit seiner Mailing-Nummer, also das kennt man wahrscheinlich, also für die Schweizer, die es nicht kennen, Gerhard Polt Mailing googeln, dann macht er sich halt irgendwie über einen Typen lustig, der eine Frau gekauft hat aus Thailand. Und das wäre heute politisch total unkorrekt. Ich glaube, wenn der das heute machen würde, diese Nummer, hätte der eine MeToo-Kampagne am Hals, weil die Leute eben Satire nicht mehr verstehen wollen. Also es geht ja nicht darum, dass man sich in diesem Gag über die Frau lustig macht, sondern man macht sich über denjenigen lustig, der über diesen Spießer, über diesen Chauvet, über diesen Menschenfeind, der diese Frau gekauft hat. Also das war auch eine ganz, ganz starke Phase, wo die deutschen Kabarettisten, die deutschen Satiriker oder auch Loriot, der ja in einer unvergleichlichen Weise den deutschen Spießer total durch den Kakao gezogen hat und eine riesen, riesen Berühmtheit in Deutschland nach wie vor hat, ist ja eine Ikone. Also wir Deutschen sind ja schon auch in der Lage, über uns selbst zu lachen, über unsere Spießigkeit, über unsere Biedermeierhaftigkeit zu lachen. Und ich glaube, je politisch enger die Zeiten werden und je mehr die Politik versucht, bestimmte Meinungskorridore einzuschränken, umso stärker wird auch die Politik, also umso stärker wird auch die Satire. Also wir sehen das derzeit, Dieter Nuhr macht ja großartiges Kabarett. Monika Gruber spielt Hallen. Bei mir läuft's relativ gut. Das heißt also, und das ist ja, glaube ich, auch der Kerngedanke von Satire von einem Hofner. Wenn die Zeiten hart werden, dann schätzen die Leute die Hofnarren, die im Zweifelsfall die Verhältnisse anprangern und durch den Kakao ziehen.
So gesagt könnte man, ich meine, das ist für Sie die geilste Zeit ever, nehme ich jetzt mal an, oder aktuell. Es läuft so viel schief, da kann man sich richtig aussehen, wie eine Spielwiese.
Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite, das Buch läuft super, die Programme, die Shows laufen super. Ich könnte mich eigentlich als Krisengewinner bezeichnen, was ich ja auch bin. Gleichzeitig, es schmerzt natürlich schon auch, aber man muss ja aus allem das Beste machen. Und um es jetzt mal zynisch und sarkastisch zu sagen, für einen Satiriker sind es geile Zeiten.
Darf ich mal fragen? Wie denken Sie eigentlich über Jan Böhmermann, den ZDF-Satiriker? Ist er wirklich so schlecht, wie alle immer sagen? Ich meine, bei den Bürgerlichen ist er die totale Reizfigur. Oder können Sie da doch noch irgendetwas abgewinnen? Wie denken Sie über Jan Böhmermann?
Ich kenne ihn persönlich nicht. Wir sind uns nie begegnet. Er bedient natürlich brutal seine Nische. Hat ja natürlich in Deutschland eine riesen Fangemeinde. Er ist natürlich auch in diesem öffentlich-rechtlichen Apparat da gut eingebunden. Das ist vielleicht das Einzige, was ich kritisiere. Also inhaltlich gesehen, ich bin ja ein total toleranter, liberaler Mensch. Also ich finde, es ist auf der Bühne alles erlaubt. Und Satire ist, wenn jemand was satirisch sagt, was mir nicht passt, dann kann ich das persönlich doof finden. Aber es gehört nun mal zu einer freiheitlichen Gesellschaft dazu, dass man das sagen kann. Wenn ich das auf der einen Seite einfordere, muss ich es auch auf der anderen Seite akzeptieren.
Mhm. Mhm.
Das Problem an der Sache ist, dass, und das ist das Einzige, dass er natürlich in diesem öffentlich-rechtlichen Apparat Gebühren finanziert und da staatlich abgesichert seine Sachen machen kann. Und das
eine geschützte Werkstatt quasi.
Bitte?
Eine geschützte Werkstatt,
genau,
sozusagen.
Und das ist der einzige Kritikpunkt. Also ich finde, man sollte alles machen können, aber man sollte sich dann natürlich nicht, wenn es dann Probleme gibt, auf die juristische Abteilung im Öffentlich-Rechtlichen, die dann damit beauftragen oder in diesem geschützten Raum zu sein. Also ich finde, Satire, Humor, Künstlertum braucht Freiheit und braucht auch dieses Risiko.
Mhm.
Und wenn ich eben in diesem geschützten Raum bin, dann kann ich gratis mutig irgendwelche Sachen raushauen und weiß, es kann mir eigentlich keiner was anhaben. Und das finde ich, das ist nicht so mein Ding.
Wie hat sich eigentlich Ihr Umgang mit Witzen in den letzten Jahren verändert? Spüren Sie, dass bei gewissen Witzen das Risiko groß ist, in einen Fettnapf zu treten? Wie navigieren Sie durch dieses Minenfeld, was man sagen darf und was man nicht sagen darf? Wie beschreiten Sie diesen Pfad quasi unversehrt?
Also ich habe ja sehr viel im Buch auch über dieses Phänomen der Cancel Culture geschrieben. Ich würde sie eher als Einschüchterungskultur bezeichnen.
Mhm.
Und wenn Sie die Umfragen in Deutschland hören, dann sagen, ich glaube, mittlerweile fast 50% der Leute, sie haben Angst, ihre Meinung zu äußern.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, unabhängig davon, ob dann wirklich gecancelt wird, das ist eine bedenkliche Entwicklung. Wenn Leute sich nicht mehr trauen, was zu sagen, weil sie glauben, da passiert was. Und es passiert ja teilweise auch was. Wir haben das gesehen, als irgendwie in Deutschland ein Journalist ein Meme von Nancy Faeser gepostet hat, der damaligen Innenministerin, mit so einem Ich hasse die Meinungsfreiheit. Das war ja vor ein paar Monaten groß in der Presse. Der hat, glaube ich, 6 Monate auf Bewährung bekommen. Also das zeigt ja irgendwie schon auch, dass Satire oder dass bestimmte Dinge, die in die falsche Richtung laufen, tatsächlich sanktioniert werden in Deutschland, und zwar heftig sanktioniert werden. Trotzdem finde ich, um das wieder mal zurückzuspiegeln, wir haben das eben auch zugelassen. Es trauen sich einfach viel zu wenige Leute, das zu sagen, was sie wirklich denken. Und dadurch haben wir uns selbst auch den Meinungskorridor immer ein Stück weit immer stärker beschränkt. Also ich habe für mich irgendwann mal beschlossen zu sagen, jetzt auch mit diesem Buch oder in den letzten Monaten und Jahren, ich sage, was ich denke, und wenn dann ein Shitstorm kommt und wenn dann irgendeine Zeitung oder eine Redaktion mich versucht, in eine komische Ecke zu stellen, dann kann ich damit leben und dann muss ich auch damit leben. Das ist der Deal von einer freien Gesellschaft. Das würde ich mir von viel, viel mehr Leuten wünschen, die unter vier Augen sagen, das finde ich blöd, und dann in der Öffentlichkeit sagen, nee, alles cool.
Glauben Sie eigentlich, die Meinungsäußerungen, eben genau wie Sie es gerade geschildert haben, mit diesem Journalisten, der dann dieses Nancy Faeser-Meme gepostet hat, glauben Sie, die Art und Weise der Meinungsäußerung wurde extremer in den letzten Jahren, oder wurden die Politiker, die Minister, die Regierungsbeamten, weiß ich was, wurden die sensibler?
Ja, das geht ja in eine Richtung nur. Also Sie können ja über Trump oder über Alice Weidel können Sie die schlimmsten Sachen sagen, die übelsten Sachen sagen, und Sie werden nicht sanktioniert. Wenn Sie das mit anderen machen, in die andere politische Richtung, dann droht schon die Gefahr, dass sie juristische Probleme bekommen. Ich glaube, die Wortwahl ist schon heftiger geworden in die eine und in die andere Richtung. Aber es herrscht halt eine Disbalance von dem, wie bestimmte Dinge gelabelt oder sanktioniert werden. Also wenn Sie, es war ja schon immer die Aufgabe, zum Beispiel von Satirikern die Herrschaft oder die Mächtigen anzugreifen. Und als Habeck noch Wirtschaftsminister war und Baerbock noch Außenministerin war, und es gab Kollegen, die diese zwei Personen durch den Kakao gezogen haben, haben dieselben Leute, die vor 20 Jahren Dieter Hildebrand oder Gerhard Polt als große Satiriker gesehen haben, weil sie gegen die Mächtigen Satire gemacht haben, haben dieselben Leute dann Komiker, die sich über Habeck und über Baerbock lustig gemacht haben, als Hass und Hetze bezeichnet. Das heißt also, diese Disbalance, die ist absurd und die dürfen wir uns nicht bieten lassen.
Was würden Sie sagen, was wäre Ihr Ratschlag, damit sich diese aufgeheizte, vielleicht sogar von außen betrachtet, immer noch von außen betrachtet, diese hysterische Stimmung in Deutschland, damit sich das ein bisschen abkühlt, runtertemperiert, damit sich das ein bisschen normalisiert? Was wäre da Ihr Ratschlag?
Ich habe im Buch versuche ich ja auch keine nur 15 Lösungen zu geben, weil es die derzeit nicht gibt, weil das viel zu viele Sachen sind, die außer Kontrolle geraten sind. Ich glaube, vielleicht ein bisschen mehr nachdenken, nicht sofort in den kompletten Reflex gehen. Das gilt für alle politischen Richtungen. Da haben wir natürlich auch mit den sozialen Medien ein Riesentool, das genau das befördert. Also, dass wir sofort reflexhaft uns gezwungen sehen, irgendwas zu bewerten. Dass wir sofort reflexhaft bei einem Halbsatz versuchen, den anderen Menschen in irgendeine Ecke zu stellen, in die eine oder die andere Richtung. Also diese komplette Überpolitisierung, diese übergesellschaftspolitische Überfrachtung von Dingen. Also wenn jemand einen Plastikstrohhalm hat, dann ist er schon ein schlechter Mensch. Wenn jemand gendert, ist er böse. Wenn jemand nicht gendert, sagt die andere Ecke, er ist böse. Das heißt, wir versuchen sofort bei jeder kleinsten Kleinigkeit den Menschen in eine böse oder in eine heroische Ecke zu stellen. Und wir Menschen, ich glaube, ich spreche da für alle, wir sind widersprüchliche Wesen. Wir sind in manchen Dingen, wer wirklich in sich reinhört, der weiß, in manchen Dingen verhalte ich mich rational, in manchen Dingen verhalte ich mich emotional. Manche Dinge sind einfach in meinem Leben widersprüchlich. Und ich glaube, diese Fähigkeit haben wir total verloren, dass wir dem anderen Widersprüchlichkeiten zugestehen und eben ständig versuchen, jemanden in eine gute, schlechte, ethische, unethische, moralische und unmoralische Ecke einzuordnen. Und das zerreißt uns. Wir müssen wieder aushalten können, dass jeder Mensch gute und schlechte Eigenschaften in sich vereint.
Warum ist Deutschland unter dem Strich, ich meine, Sie sind immer noch 120 Tage im Jahr in Deutschland, warum ist Deutschland unter dem Strich immer noch ein tolles Land?
Weil ich eben es unter den Zuschauern, unter den Leuten, die dann in meine Unternehmensveranstaltungen kommen, sehen, wie viele fitte, coole, gute, ambitionierte Menschen es gibt. Und die sich aber alle irgendwie geknechtet fühlen unter diesem überbürokratisierten, überpolitisierten System. Und wenn wir da es schaffen könnten, denen wieder Luft zum Atmen zu geben, dann wäre sowas wie gerade in Argentinien unter Milei passiert, auch in Deutschland wieder möglich. Und das ist meine große Hoffnung, weil es ja hier noch unfassbar coole Leute gibt. Das Problem ist, dass die gerade oder dass immer mehr von diesen coolen Leuten abwandern, übrigens auch in die Schweiz. Also, und das ist auch ein großes Problem. Wir reden ja immer über Migration, dass sehr, sehr viele Leute zu uns reinkommen, die vielleicht schlecht gebildet sind oder ein zweifelhaftes Bild von Menschenrechten haben. Aber wir sehen oft nicht, dass immer mehr coole, leistungsfähige, risikobereite Menschen das Land verlassen. Und die machen das ja nicht, weil sie Deutschland hassen, sondern weil sie in Deutschland viel zu wenig Perspektive mehr sehen. Und wenn man die Leute behalten möchte und wenn man den Leuten wieder die Verantwortung über das Land gibt, dann muss sich die Politik, dann muss sich die Bürokratie, dann muss sich dieses gesamte System mehr zurücknehmen. Und deswegen ist Deutschland immer noch ein cooles Land, aber die coolen Leute werden halt an ihrer Fähigkeit, sich auszubreiten, gehindert.
Ich würde ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Dankeschön.